Herzlich willkommen bei Frickradio. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Josef Heinz. Wir nehmen Sie heute mit auf eine musikalische Reise und beschäftigen uns dabei auch mit Inklusion im Bachchor Wien. Für diesen Zweck waren wir live bei einer Aufführung der Johannespassion von Johann Sebastian Bach im Wiener Konzerthaus. Die Johannespassion erzählt die Geschichte vom Leiden und Sterben Christi und wurde im April 1724 uraufgeführt. Sie ergänzt den Evangelienbericht nach Johannes von der Gefangennahme und Kreuzigung Jesu Christi durch Choräle und frei hinzugedichtete Texte und gestaltet ihn musikalisch in einer Besetzung für vierstimmigen Chor, Gesangssolisten und Orchester. Kurz vor der Premiere wurde nochmals fleißig geprobt. Im Anschluss daran haben wir einige der Protagonisten vor das Mikrofon gebeten. Den Anfang machte Dirigent Ernst Wiedam. Im Jahre 2011 übernahm er die künstlerische Leitung der Bachgemeinde. Wo liegen für den Dirigenten mit nationalen und internationalen Erfahrungen die Herausforderungen der Johannespassion?
Die Herausforderung besteht vor allem darin, der Bachchor hat doch 70 bis 80 Leute. Bach hat 4 höchstens pro Stimme gehabt und sogar in dem kleinen Chor waren auch die Soli besetzt. Das war natürlich vom Chorklang transparenter früher. Aber wenn man gut probt und wenn man sich Zeit lässt, dass das Ganze wachsen kann, dann ist das ohne weiteres möglich. Das hat ja Felix Mendelssohn Bartholdy und auch Robert Schumann, die haben das gezeigt, dass man das ohne weiteres auch mit sehr großen Chören machen kann, mit 200, mit 300 Leuten. Es gibt übrigens von der Johannespassion eine Schumannsche Fassung, ganz toll, mit Klavier statt Orgel bei der Continuo-Begleitung.
Johannespassion, Uraufführung war im April 1724 und Sie haben vorhin gemeint, Bach habe im Vergleich zu heute nur relativ wenige Stimmen zur Verfügung gehabt. Jetzt stellt sich schon die Frage, ging das heute anders, als es zu Zeiten der Uraufführung geklungen hätte?
Ja, ich glaube schon. Erstens hat Bach oder die meisten Komponisten, die geistliche Musik geschrieben haben, ist fast alles in der Kirche von der Chorempore aufgeführt worden. Die Kirchen sind ja so gebaut, dass sie von oben am besten klingen. Und er hat sicher kleinere Besetzungen auch im Orchester gehabt. Und wie schon gesagt, vorhin auch im Chor eine sehr kleine Besetzung. Heute werden die Stücke ja kaum mehr im Gottesdienst oder als liturgische Feier aufgeführt, sondern im Konzert quasi. Und da kann man ohne weiteres, oder da soll man auch das Orchester an die Größe eines Saales anpassen. Es wird auch von allen sozusagen Spezialisten der Altmusik so gemacht, dass wenn große Oratorien aufgeführt werden, oft 8 erste Violinen keine Seltenheit sind. Bach hat 3 gehabt. Er hat einmal gesagt, eine gute Kirchenmusik habet Drei erste, drei zweite, eine Bratsche, ein Cello, ein Bass. Das war seine Besetzung. Und er war nicht zufrieden, weil er sie nicht immer so gehabt hat in der Größenordnung.
Das Orchester Wiener Bachsolisten gründete Ernst Wieder schon im Jahre 1982. Es ist aus studentischen Kreisen gewachsen. Seit ihrer Neugründung im Jahr 2001 musizieren die Wiener Bachsolisten wieder regelmäßig in Wien und gestalten einen mehrjährigen Zyklus an den Aufführungsorten Kalvarienbergkirche, Minoritenkirche und Wiener Konzerthaus. Zum Repertoire gehören Chororchesterwerke des Barock, der Klassik, der Romantik und der Moderne. Die Musik Johann Sebastian Bachs bleibt aber weiter ein wichtiger Schwerpunkt des Ensembles.
Als er aber solches redete, gab der Diener einer Liebhaberstunde Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester so antworten? Jesus aber antwortete:
Die nächste in der Runde ist Annemarie Zils. Sie ist schon seit 25 Jahren Mitglied des Bachchores und nun auch Obfrau. Für sie hat sich der Bachchor im Laufe der letzten Jahrzehnte durchaus gewandelt.
Naja, er ist wesentlich größer geworden. Es ist einfach ganz allgemein in der Gesellschaft eine andere Dynamik, würde ich sagen, als vor 25 Jahren. Und das überträgt sich auch auf einen Chor. Ich glaube, der Chor war früher konstanter von den Teilnehmern her. Wir haben in den letzten Jahren beobachtet, dass wir ziemlich viel Bewegung haben. Wir haben so einen sogenannten harten Kern. Aber immer wieder Leute, die dazukommen, Leute, die dann doch wieder wegbleiben aus verschiedenen Gründen, weil sie beruflich auch Umbrüche in ihrem Leben haben oder wie auch immer. Also diese Konstante, dass das Chormitglieder, so wie ich jetzt 25 Jahre oder andere, die schon 40 Jahre dabei sind, ich glaube, das ist eine Sache, die sich jetzt stark gewandelt hat in den letzten Jahren.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie macht man das finanziell, wenn der ganze Chor ehrenamtlich unterwegs ist? Hat man da Sponsoren, hat man private Geldgeber, die für Bühnenausstattung, Kulissen etc. sorgen?
Wir haben Sponsoren, das können Sie dann eventuell im Programmheft sehen. Wir haben konkret dann Inserat im Programmheft geschaltet, aber das wäre viel zu wenig. Wir sind in Verbindung mit Basiskultur Wien. Da kriegen wir regelmäßig Beträge, die aber auch, also um diese Programme, die wir machen, zu finanzieren, nicht reichen würden. Das heißt, wir finanzieren uns aus Mitgliedsbeiträgen und Konzerteinnahmen, wobei wirklich quasi Gewinne für uns nur bei den A Cappella-Programmen zu erwarten sind. Also wir müssen schauen, dass wir auch über A Cappella-Programme, die dann wirklich uns die Gewinne bringen, zum Beispiel die großen Chororchesterwerke mitfinanzieren. So funktioniert es eigentlich. Und eben, wie gesagt, Mitgliedsbeiträge. Es ist also nicht nur so, dass der Chor ehrenamtlich singt, sondern es ist ein Verein, der auch Mitgliedsbeiträge halt lukriert.
Welche Rolle spielt überhaupt Inklusion in einem Chor? Wie kann das zusammenpassen? Muss man das planen? Passiert das einfach?
Ich würde sagen, das ergibt sich. Das ja, passiert einfach, kann man sagen. Ja. Wenn jemand kommt, der da Unterstützung braucht, dann bekommt er die einfach. Also das ist kein Programm oder kein großes Konzept, das wir haben. Das wächst einfach mit. Wir machen aktive Werbung. Wie ich eben vorher gesagt habe, der Chor ist wesentlich größer geworden. Wir haben vor ein paar Jahren wirklich begonnen, sehr massiv um neue Mitglieder zu werben. Das ging über unsere Website, das ging über Programmhefte bei Konzerten, wo wir innerhalb des Programmhefts eingeladen haben, neue Personen zu finden, die bei uns mitsingen wollen. Und das hat sehr gut funktioniert. Mittlerweile gibt es auch über Facebook viel Werbung, wobei wir jetzt vorwiegend Männerstimmen suchen.
Unsere Sendungen sind ja alle auf der Homepage abrufbar. Und wenn sich jetzt jemand denkt, na, im Bachchor würde ich auch gern mitsingen, was muss er oder sie denn an musikalischer Vorbildung oder Ausbildung mitbringen?
Grundsätzlich einmal eine gute Stimme, Interesse an der Musik, die wir machen. Das ist eben aufgrund unseres Vereinsnamens alleine die Musik von Bach und seiner Zeitgenossen. Eine gewisse Offenheit auch anderen Programmen gegenüber. Also wir singen ja jetzt nicht nur Bach. Wir haben unser Programm auch schon sehr stark erweitert. Aber ich glaube, die Liebe zu Bach ist mal eine Grundbedingung. Nachdem diese Musik nicht unbedingt ganz einfach zu singen ist, ist also eine gewisse musikalische Vorbildung, dass man recht sicher beim Notenlesen ist, das ist schon sehr hilfreich. Wobei man auch viel innerhalb des Chores lernen kann natürlich. Also man muss hier nicht als Halbprofi schon herkommen. Das Wichtigste ist die Offenheit und die Begeisterung für die Musik. Und dass man wirklich gerne in Proben geht auch. Der Chor probt regelmäßig einmal in der Woche und hat dann zusätzlich gelegentlich einmal eine Wochenendprobe. Wir haben mindestens einmal, aber meistens zweimal im Jahr Probenwochenenden, wo wir dann sehr, sehr intensiv proben. Das ist meistens relativ kurz vor einem Konzertprojekt.
Wenn wir jetzt gemeinsam ein wenig in die Zukunft schauen, einen Blick werfen auf das Jahr 2019, was sind denn so die Leuchtturmprojekte für das kommende Jahr?
Ja, 2018 haben wir schon einen ganz konkreten Termin und das ist der 1. November. Da werden wir in der Minoritenkirche das deutsche Requiem von Johannes Brahms singen. Dann werden wir wieder rund ums erste Adventwochenende A Cappella-Chorkonzerte mit Adventmusik singen und vermutlich im Herbst noch einmal in der Peterskirche ein geistliches A Cappella-Programm.
Der Bachchor umfasst derzeit rund 90 Mitglieder. Herbert Michael Burggasser ist seit 1973 Mitglied. Er hat sich auch mit der Geschichte des Chores ausführlich beschäftigt. Rund drei Jahrzehnte hat er als Obmann die Geschicke des Chores gelenkt. Die Johannespassion hat er bislang schon 15 Mal gesungen. Dennoch lerne man bei einem solchen Werk niemals aus.
Am schwierigsten sind die Turbechöre, weil die Intervallsprünge aufweisen, die manchmal wirklich sehr gewagt sind. Und da muss man schon sehr genau hinhören, genau zählen. Und man lernt bei einigen Chören immer, dass es anders gehen kann, als man es bisher gewohnt war. Ich habe zum Beispiel jetzt unter Professor Wedam die kreuzige Chöre in der Johannespassion habe ich in einer Dramatik jetzt einstudiert, wie ich sie vorher nie in anderen Konzerten erlebt habe.
Das heißt, für alle Nicht-Musiker, auch wenn man ein Werk wie die Johannespassion schon so oft gesungen hat, hat doch ein jeder seine eigene Interpretation, die er quasi dem Werk mitgibt, wenn man so will. Ist das korrekt?
Es gibt Dirigenten, die legen vor allem Wert auf die Dramaturgie des Ablaufes oder auf eine überdeutliche Aussprache. Es gibt andere Dirigenten, die leben vor allem auf Chorqualität, auf den Klang eine gewichtige Rolle. Manche sind musikantischer unterwegs. Jeder hat seinen anderen Zugang.
Wir haben aber vorhin schon kurz angekratzt die Geschichte des Bachchors. Und alle Augen waren dann auf Sie gerichtet. Warum denn das?
Das hat zwei Gründe. Erstens, weil ich so lange dabei bin. Ich bin ein Antikmöbel der Bachgemeinde. 1973 bin ich als junger Student nach dem Bundesheer dazugestoßen und bin immer noch dabei und habe dem Chor die Treue gehalten, weil es mir so großen Spaß macht. Die Bachgemeinde ist 1913 gegründet worden, noch in der Donaumonarchie, von zwei großen philharmonischen Kapazitäten, von Eusebius Mandiczewski und von dem Oboisten Alexander Wunderer, und war zunächst bis in die Zwischenkriegszeit nur ein Madrigalensemble, also ein Orchester, ein Bachorchester. Und der Bach hat ja bekanntlicherweise nebst den Chorwerken eine ganze Menge für Orchester geschrieben. Ich denke da nur spontan an die brandenburgischen Konzerte und die Orchestersuiten und manches mehr Solokonzerte. Und dann wurde im Jahre 1938 ein Madrigalchor gegründet von dem damaligen Leiter Professor Julius Peter. Das Problem bestand darin damals, dass erstens viele Musiker einrücken mussten, dann 1939, und dass auch viele jüdische Orchester- und Chormusiker nicht mehr musizieren durften. Das heißt, das Orchester und der Chor mussten neu bestellt werden und von anderen Institutionen die Leute ausgeborgt werden. Professor Peter hat den Krieg unbeschadet überstanden, ist dann aus dem Krieg heimgekehrt und hat die Bachgemeinde wieder aus Schutt und Asche gehoben. Er hat 1946, gleich nach Kriegsende, das als erster in Wien das Weihnachtsoratorium im Konzerthaus zur Aufführung gebracht. Der war dann künstlerischer Leiter bis 1972. Dann gab es einen kurzen Interimsleiter, ein gewisser Herr Beham. Und dann ist Professor Hermann Furtmoser, Professor der Musikuniversität, bis 1985 der künstlerische Leiter gewesen. Unter dem standen vor allem im Vordergrund sehr luxuriöse Instrumental- und Vokalsolistenbesetzungen. Also namhafte Opernsänger und Mitglieder der Wiener Philharmoniker haben damals das Ensemble bereichert. Und dann, wegen einer schweren Erkrankung an Multipler Sklerose, musste sich der Professor Furtmoser zurückziehen. Und nach einer Interimszeit von dem damaligen Obmann Hans-Peter Nowak ist dann ebenfalls Universitätsprofessor für Musik, Professor Wolfgang Gabriel, fast ein Vierteljahrhundert der Leiter der Bachgemeinde geworden. Dessen Vorteil war, dass er also was von Stimmen verstand, also von Solistenstimmen, und dass er ein eigenes Orchester an der Hand hatte, nämlich den Akademischen Orchesterverein, der nicht nur gut gespielt hat, sondern auch relativ billig war. Und wir haben unter dem sehr, sehr über 100 Aufführungen gemacht, sehr viel aufgeführt, und er musste sich dann auch nach zwei Schlaganfällen zurückziehen im Jahre 2010. Und dann haben wir den Glücksfall des Herrn Professor Wedam gehabt, der ab 2011 unter der künstlerischen Leiter wurde, also das siebte Jahr jetzt, der also den Chor in doppelter Hinsicht vorangebracht hat. Erstens wurde er aufgestockt, wie schon erwähnt, und außerdem wurde er verjüngt. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. The show must go on. Die Leute werden älter, manche gehen dann weg oder in Pension, und es muss wieder eine Chorjugend, ein Nachwuchs heranwachsen.
Inwieweit beschäftigt sich die Bachgemeinde auch mit dem Lebensweg des Komponisten? Ist das etwas, das eines Musiker beschäftigt? Ich denke da nur an die zahlreichen Phasen, wo Bach ja nicht besonders viel zu beißen hatte. Ist das was, was an in irgendeiner Weise beeinflusst, oder beschäftigt man mit solchen Dingen sich gar nicht und konzentriert sich auf das Werk an sich?
Also ich glaube, dass das schon eine sehr wichtige Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob jetzt jeder Chorsänger zu Hause den Albert Schweitzer liest und die Biografie von Bach auswendig kann, aber ich weiß, dass es in unseren Kreisen sehr viele Hobbymusiker gibt, die sehr wohl sich mit dieser Thematik in Tonaufnahmen, in Konzertbesuchen und auch in Literatur auseinandersetzen. Unsere Obfrau ist eine absolvierte Musikwissenschaftlerin und versteht da sehr viel davon, auch von dem Partiturlesen. Und auch namhafte Musiker haben immer wieder in der Geschichte der Bachgemeinde zu diesem Hintergrundwissen beigetragen. Da möchte ich einen alten Vertreter nennen, den legendären Professor Josef Mertin, Professor für alte Musik an der Wiener Musikuniversität, der für mich einmal einen unvergesslichen Vortrag über die weiße Choralnotation gehalten hat und uns eine Werkeinführung in die Matthäus-Passion gegeben hat. Und dann möchte ich den Professor Gabriel erwähnen, der sehr beschlagen ist in Musikgeschichte und immer eigentlich die Hintergrundinformationen gegeben hat. Und dann möchte ich den Herrn Professor Wedam aus der Gegenwart nennen, der uns sehr viel erzählt, auch vor allem über Komponisten, die von Bach beeinflusst wurden. Robert Schumann, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn Bartholdy. Und daher wird immer wieder eingestreut in die Proben diese Thematik.
Inklusion, haben wir gesagt, ist das Überthema dieses Beitrags. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach Inklusion im Bachchor?
Also wir sehen uns nicht nur als Gesangsverein, sondern wir sehen uns auch als soziale Gruppe. Und bei uns spielt also das gesellschaftliche Leben, das Feiern von jährlich wiederkehrenden Festen, Geburtstagen, das Aufnehmen von Mitgliedern, die vielleicht nicht immer einen leichten Lebensweg gehabt haben, das alles spielt bei uns auch eine Rolle. Also ein großes soziales Element ist neben dem musikalischen Element auch bei uns gegeben. Und wir haben eine sehr gute Chorgemeinschaft. Und wir kennen einander manche viele Jahre, Jahrzehnte, und wir haben auch Anteil an unserem Privatleben, an unseren Sorgen und Nöten. Und so gesehen ist es eine schöne Symbiose zwischen Kunst und Gemeinschaft.
Der Chor als Schmelztiegel zwischen musikalischem und sozialem. Somit also auch ein Ort der Inklusion. Matteo Colettini ist erst seit 5 Jahren Mitglied im Bachchor Wien. Er stammt ursprünglich aus Rom. Nun studiert er Musikwissenschaften an der Universität Wien. Matteo Colettini ist Rollstuhlfahrer. Seit nunmehr 10 Jahren lebt er in Wien. Was hat ihn an die Donaumetropole verschlagen?
Ich habe die Matura an der Deutschen Schule Rom absolviert und wollte dann in ein deutschsprachiges Land umsiedeln und studiere jetzt Musikwissenschaft in Wien. Und auf der Uni habe ich dann Plakate gesehen und bin dann zur Bachgemeinde gekommen.
Und wie ist es? Gibt es da für Neulinge eine Art Aufnahmeprüfung? Muss man da vorsingen oder stellt man sich einfach hin und singt mit?
Es gibt ein Kennenlernen der Stimme, aber es ist nicht so tragisch.
Jetzt ist die Frage, wenn wir uns dem Thema Inklusion widmen, was haben Sie für einen Zugang zu einerseits dem Wort, andererseits dem Thema an sich?
Wenn man mit einer Behinderung auf die Welt kommt, dann ist, finde ich, das Allerwichtigste, dass man eine gewisse Portion Realismus mitbringt und genau schaut, was ist möglich und was ist nicht möglich. Und darauf muss man dann irgendwie aufbauen.
Was ist möglich, wenn wir beim ersten Teil Ihrer Antwort bleiben?
Naja, das muss man halt dann individuell immer schauen, was möglich ist und dann... Gut, damit es dann auch keine Illusion, man soll sich keine Illusionen machen, dann bleibt man realistisch und freut sich über alles, was kommt, sozusagen.
Sie studieren Musikwissenschaften. Ja. Wo soll der Weg später mal beruflich hingehen, wenn wir schon beim realistischen Plan sind, liegt ja die Frage beinahe auf der Hand.
Also ich muss sagen, ich würde am liebsten beim Radio arbeiten und sozusagen die klassische Musik, die ja also in Österreich doch schon sehr weit verbreitet ist innerhalb der Bevölkerung, noch ein Stückchen näher bringen, weil das eine tolle Musik ist.
Wenn Sie sagen näher bringen, der Durchschnittsbevölkerung, wie geht man das an? Ich meine, man kann sich mit einem CD-Player auf die Kärntner Straße stellen und einmal aufschalten, aber ich nehme an, dass das wohl weniger fruchtbar ist. Wie bringt man im konkreten Falle Bach dem Durchschnittsuser wirklich näher?
Mit viel Begeisterung. Mit viel, viel Begeisterung und in der Hoffnung, dass es ansteckend ist und mit ein bisschen Wissen, sodass man sozusagen sowohl das Herz als auch das Gehirn anspricht.
Wie bringt man Neulinge dazu, sich dafür zu interessieren? Was wäre da Ihrer Meinung nach ein guter Zugang?
Man kann ja mehrere Zugänge zur Kirchenmusik haben. Wenn man gläubig ist, dann entdeckt man eine Schicht mehr sozusagen oder erfährt man eine Schicht mehr. Und wenn man nicht gläubig ist, dann erfreut man sich sozusagen an der wunderbaren Komposition.
Welche Rolle spielt der Glaube in Ihrem Leben? Ich meine, Rom ist ja voll von christlicher Geschichte.
Schauen Sie, ich denke, dass Glauben etwas sehr, sehr Privates ist. Vielleicht entspricht mein Gott nicht unbedingt dem der katholischen Kirche, aber ich denke, dass da oben was ist. Und ich denke, dass wenn ich dann also solche Werke singen darf, dann bin ich dem immer ein Stückchen näher.
Solche Werke, heißt, Sie spielen wohl auf die Johannespassion genau. an. Wo liegt für Sie als Sänger das Besondere an solch einem Stück?
Ganz lapidar einmal, es muss ja alles erstmal sauber und die Noten müssen ja auch stimmen und der Rhythmus. Und wenn dann so ein Funke und dann die Kunst liegt daran, dann bei der ganzen Technik eine gewisse, eben, ich wiederhole mich vielleicht, die Begeisterung nicht zu vergessen und eine Message, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, rüberzubringen.
Beeinflusst Ihre Behinderung in irgendeiner Weise Ihren Gesang oder ist es gar nicht der Fall? Weil es gibt natürlich Behinderungen, die sich auf Lungen oder Stimmvolumen auswirken, aber das muss ja nicht so sein.
Ich hoffe nicht. Also ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht.
Ob Sie sitzen, ob Sie sich anhalten und aufstehen, ging das dann anders?
Naja, es ist schon so. Ich habe auch teilweise Gesangsunterricht genommen. Ich muss natürlich meine Stütze etwas also anders finden als ja, stehende Menschen. Aber ja, also ich meine, ich singe viel mit dem Ohr und also bei aller Bescheidenheit, ich denke mir immer, klingt das gut, klingt das schlecht. Und wenn das gut klingt, dann bin ich zufrieden. Und wenn nicht, nicht.
Das heißt auch ein gewisser Perfektionismus.
Ich denke, es ist immer dabei, ja. Immer dabei. Vor allen Dingen, wenn man so bei so großartigen Werken ist da auch eine gewisse Ehrfurcht auch dabei, ja.
Ehrfurcht inwiefern?
Naja, es ist... Wenn Sie allein schon denken, dass diese Musik ja so alt ist, ja, so negativ das jetzt auch klingt, das ist nicht so negativ gemeint und wie viele Profiköre und Dirigenten sich schon daran gemacht haben und wie viel Bach liturgisch, ja, also auch vom Inhalt her reinkomponiert hat. Es ist eine Schatzgrube, man hört nie auf, dazu zu lernen.
Die Musik von Johann Sebastian Bach als musikalische Schatzgrube. Nähere Informationen zu den Auftritten des Bachchor Wiens finden Sie auf der Homepage www.bachgemeinde.at. Das war Frick Radio für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Josef Heinz. Wir beschließen diese Sendung so, wie es sich gehört, mit einem Auszug aus der Johannespassion.